Ja, ich möchte den Text aus oder einen Text vorlesen heute, den ich zugrunde legen möchte aus dem Markus-Evangelium. Und zwar die Speisung der 5000. Ich denke, viele oder die meisten werden die Geschichte kennen, aber mich hat die einfach nochmal neu angesprochen, auch in letzter Zeit, und deshalb habe ich sie als Predigttext zugrunde gelegt. Ich lese Markus 6, Vers 30 bis 44. Und die Apostel nach der Elberfelder, und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlasse sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihn vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Ja, ich finde das eine super spannende Geschichte. Ich finde es allein deshalb schon interessant. Und ich glaube, deshalb hat sie auch besonders viel zu sagen, weil es eigentlich eine der wenigen Geschichten ist, die in jedem Evangelium vorkommt. Also in allen 4. Und dazu gibt es nochmal in zwei Evangelien die Speisung der 4000. Das heißt, wenn man so will, insgesamt 6 Geschichten, die das gleiche bzw. ein ähnliches Ereignis oder ein zusätzliches Ereignis beschreiben. Von daher hat man doch den Eindruck, dass es uns vielleicht besonders viel auch sagen kann, besonders viele Prinzipien vermitteln will. Also eine hohe Bedeutung hat, eine hohe Bedeutsamkeit, wovon wir lernen können oder lernen sollen auch. Vom Kontext her oder von der Gesamtgeschichte ist es so, dass Jesus die 12 Jünger, die 12 Apostel zum Predigen vorher schon ausgesandt hatte. Das heißt, sie waren zum ersten Mal kurz vorher ausgesandt worden, um das weiterzugeben, was er schon gelehrt hatte. Und sie kamen jetzt zurück, berichteten von ihren Erfahrungen und kommen zu Jesus, sammeln sich zu ihm. Und es wird deutlich, diese Sendung soll jetzt weitergehen. Diese Sendung, die die Jünger wahrgenommen haben, das soll jetzt weitergeführt werden. Und es wird auch deutlich, das findet nicht nur bei schönem Wetter statt oder in netten und guten und angenehmen Situationen, sondern wenn wir den Kontext Markus 6 oder Markus 7 auch lesen, dann merken wir, dass das eine Zeit war und eine Gesamtsituation, die von ganz vielen Spannungen, Nöten, Problemen auch gekennzeichnet war. Und dass es für die Jünger ganz sicher nicht einfach war. Für Jesus sowieso nicht, aber auch für die Jünger nicht, die jetzt in diese Sendung hineingenommen werden sollen. Wir sehen Kapitel 6, wird berichtet: Unglaube in Nazareth. Das heißt, in der Stadt, in der Jesus aufgewachsen war, begegnet ihnen Unglauben. Das kann ja frustrieren, das kann einen fertig machen, das kann einen deprimieren. Das haben die Jünger erlebt. Sie merken, da sind einfach Leute, die glauben nicht, obwohl sie Jesus sozusagen anfassen konnten, ihr Leben lang ihn erlebt haben eigentlich. Jesus selber sagt es ihnen ja auch in Kapitel 6, Vers 11, dass es Menschen gibt, die das Evangelium ablehnen, die da kein Interesse dran haben, die das nicht wollen. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 14 bis 29 von der Enthauptung von Johannes, dem Täufer. Das heißt, Macht und Politik haben sich hier nicht kritisieren lassen, haben kurz einen Prozess gemacht und das Thema, nämlich diesen Kritiker Johannes, einfach erledigt, indem sie ihn umgebracht haben. Auch nichts Neues gibt es heute auch noch, aber das ist die Situation, in der die Jünger leben. Oder in Kapitel 7, Streit, Konflikt, Stress mit den Pharisäern. Also insgesamt keineswegs leichte Situationen. Anders ausgedrückt, Jesus lässt seine Leute mitten in dieser Welt und sendet sie da hinein. Und das ist auch die Situation mit der Speisung der 5000 letztlich, dass wir es in diesem Zusammenhang sehen, wo Jesus sie auch wieder mit hineinnehmen will. Aber auch das andere stimmt erstmal, Aktivität und Dienst sind nicht alles, sondern Jesus will, dass wir uns auch immer wieder bei ihm selber versammeln, in seiner Gegenwart stehen. Dienst und Arbeit mit Menschen können ja auch sehr anstrengend sein. Und hier ist solch eine Situation und Jesus sagt sogar, ruht ein wenig aus. Meines Wissens, ihr könnt mich korrigieren, ist es die einzige Stelle, wo Jesus das in den Evangelien sagt. Kennt einer vielleicht noch eine andere, wo Jesus sagt, ruht aus? Also Jesus hat auch gemerkt, das ist anstrengend, das ist auszehrend. Und er hat gesagt, ruht ein wenig aus, denn ständig wollten Menschen etwas von ihnen. Das heißt, Jesus und seine Jünger setzen also mit dem Boot über den See Genezareth zur gegenüberliegenden Seite über. Und dabei wurden sie aber in diesem Fall auch wieder von vielen Menschen beobachtet. Die konnten das scheinbar von oben sehen und waren ihnen nachgelaufen. Und Jesus steigt jetzt mit seinen Jüngern auf der anderen Seite aus dem Boot und sieht diese Menge, diese vielen Menschen, die dort kommen. Und es passiert, er hat Erbarmen, er hat Mitleid mit ihnen und er sieht sie wie Schafe, die einen Hirten brauchen. Er möchte ihnen Orientierung, Licht und Wahrheit geben. Er ist hier wieder genau der gute Hirte, der in Johannes 10 beschrieben wird. Er möchte ja, sie lehren, das weitergeben, was ihm wichtig ist, sie unterweisen. Wir haben das gerade so ein bisschen aus Bulgarien gehört, fand ich faszinierend, das ist genau der Punkt. Hier sind ganz viele Kinder, die ihr wahrscheinlich erlebt, die keine Orientierung haben oder falsche Orientierung und dann ganz schnell falsche Wege gehen, die schlicht und ergreifend verführt werden. Drogen, Prostitution, aber auch Dinge wie, dass man einfach sie wahrscheinlich lockt, auch wenn sie etwas älter sind, mit Geldversprechungen, die dann nirgends eingehalten werden. Das heißt, hier ist keine wenig Orientierung und dann kann man ganz schnell auf den falschen Weg kommen. Und Jesus merkt das hier bei diesen Menschen und sagt, ja, die sind wie Schafe ohne Hirten, sie brauchen einen guten Hirten. Und deshalb fängt er an, sie zu lehren und sagt, hier muss ich was tun. Und ich möchte ihnen jetzt Unterweisung geben und er lehrt sie vieles. Das heißt, wir können davon ausgehen, das war nicht nur eine halbe Stunde Predigt, sondern das ging wahrscheinlich einen ganzen Tag oder einen langen Nachmittag oder wie auch immer. Das heißt, er wollte ihnen vieles weitergeben, um dort Akzente zu setzen. Und jetzt am Ende des Tages ist es natürlich so, dass jetzt natürlich überlegt werden muss, wie soll es weitergehen? Und die Jünger merken die Situation und sie sprechen das bei Jesus an, treten zu ihm hin und sagen, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, Vers 36a, damit sie in die umliegenden Dörfer und Orte gehen. Das ist durchaus plausibel und auch gut durchdacht, denn in den umliegenden Dörfern und Städten, Höfen, könnten sie jetzt noch Brot kaufen, wären also für die Nacht versorgt, hätten Sicherheit und Schutz. Das sind also ganz vernünftige Vorschläge und die Jünger haben sicherlich erwartet, dass Jesus auch darauf eingeht. Also ich denke, die Jünger haben auch richtig kalkuliert. Es war einfach spät abends oder später Nachmittag, wie auch immer geworden. Es wurde jetzt einfach Zeit, die Veranstaltung zu beenden. Und umso härter, glaube ich, trifft sie die Antwort von Jesus. Das muss richtig ein Schock für sie gewesen sein. Gerade haben sie noch in dieser natürlichen Denkweise gelebt, das logisch, nüchtern, plausibel, pragmatisch, praktisch überlegt, was können wir jetzt machen, was erfordert ein angemessenes Verhalten und Planen, das bringen sie jetzt ein. Ich muss auch sagen, das macht mir die Jünger auch eigentlich sehr sympathisch. Das sind ja jetzt nicht die leben nicht in irgendwelchen abgehobenen Sphären. Das sind keine Visionäre, die jetzt so richtig zur Form auflaufen. Das sind auch keine verträumten, verklärten Weltverbesserer. Die haben kein Helfersyndrom, sondern das sind einfach ganz praktische Leute, die mitten im Leben stehen. Die sind harte Arbeit gewohnt und die wissen, jetzt ist das Ende ihrer Möglichkeiten hier in dieser Veranstaltung an diesem Tag erreicht. Und das sagen sie Jesus und Jesus reißt sie aber aus dieser Realität heraus. Aus ihrem Denkmuster, aus ihrem Paradigma, wenn man so will. Und sagt diesen Hammersatz, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Für mich ist das ein richtiger Donnerschlag in diese Situation herein. Ich glaube, die Jünger sind erstmal innerlich in sich zusammengebrochen. Die haben gedacht, Mensch, heute Abend, wir müssen irgendwie die Veranstaltung beenden, da kommen noch so spannende Filme im Fernsehen heute Abend und das wird so nett noch sein. Und jetzt so eine Sache, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus hätte ja wenigstens sagen können, ich mache das für euch und dann kriegen wir das schon hin. Da hätten sie vielleicht noch vertraut oder sich darauf eingelassen. Jetzt aber zu sagen, da sind 5000 Leute, wahrscheinlich waren es noch viel mehr, wenn Kinder, Frauen noch dazu dabei waren, wissen wir nicht genau, aber viele Menschen da mit Nöten und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ah, die Jünger denken, was nun? Ja, sie wissen, auf einmal steht dieser Satz im Raum, sie können den auch nicht wieder zurücknehmen und sie wissen bei Jesus auch, dass er das jetzt nicht einfach nur so dahergesagt hat und dann sagt, ja, nee, ich habe es doch nicht so gemeint, jetzt machen wir es wieder anders. Sondern sie wissen, das hat Jesus gesagt und das steht, das ist Fakt. gebt ihr ihnen zu essen. Und dabei ist zusätzlich, muss man noch sehen, hier ist es ja auch kursiv gedruckt, ihr seht das da oben in Vers 37, dass auch im Urtext wohl sehr stark betont ist, also regelrecht hervorgehoben ist. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus sagt also seinen Jüngern, ich entlasse euch nicht einfach aus der Verantwortung, ihr seid mit hineingenommen in meine Sendung eigentlich. Jesus hatte gepredigt, gelehrt, er hatte dieses Erbarmen und genau da will er seine Jünger auch mit hineinnehmen, weiterhin mit hineinnehmen. Sie hatten die Sendung erlebt, kurz vorher, die hatte stattgefunden, sie waren schon losgegangen, aber es soll keine einmalige Aktion bleiben, sondern Jesus will, dass das ein Lebensstil wird bei ihnen, im Prinzip, das, was wir auch gehört hatten. Nicht nur einmal einen Akzent setzen und dann ist es wieder vorbei, sondern es soll ein Lebensstil sein. Jetzt seid ihr dran, macht mit, das ist das, was Jesus ihnen sagen will. Und ich glaube, er will ihnen auch sagen, schaut darauf, dass ihr eigentlich mehr Möglichkeiten habt, als ihr denkt, als ihr auf den ersten Blick wahrnehmt, denn ihr macht das ja mit mir, ihr macht es ja nicht aus eigenen Möglichkeiten heraus. Menschlich war es natürlich unmöglich, dass die Jünger diese große Menschenmenge versorgen konnten. Wir lesen in Johannes 6, Vers 7, dort ist ja sozusagen die Parallelgeschichte dazu aufgeführt, Johannes 6, Vers 7. Philippus sagt da, Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reiche nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Also selbst 200 Denare hätten nicht ausgereicht. Ein Denar war damals wahrscheinlich so etwa ein Tagesverdienst eines Tagelöhners. Viele wurden ja pro Tag bezahlt, also nicht pro Monat. Und das entsprach wahrscheinlich 200 Denare, mutmaßlich so etwa einem 8-Monate-Gehalt entsprechend. Das heißt also eine sehr große Menge an Geld. Aber selbst das hätte nicht ausgereicht. Und es ist auch in Markus-Evangelium ist es auch keine freche Frage, wenn Sie jetzt sagen, 200 Denare, wie sollen wir ihnen zu essen geben? Auch vom griechischen Text her wohl nicht. Wir lesen das ja manchmal im Alten Testament, kennen wir ja auch manchmal so Geschichten, wo Leute sagen, erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit Elisa in der Stadt Samaria, wo Elisa sagt, heute wird es was zu essen geben. Und dann finden ja diese Aussätzigen draußen das Essen und der eine Mann, dieser Wachmann, der sich auf den König oder auf den sich der König stützt, der sagt, ja, wie soll das denn passieren? Müsste Gott hier die Fenster öffnen, damit das Brot vom Himmel regnet? Also das war eine freche, eine unverschämte Frage. Das ist hier aber bei den Jüngern nicht so. Das ist eine ganz nüchterne, sachliche Frage. Selbst wenn wir das Geld hätten, selbst wenn wir 200 Denare hätten, dann würde es in diesem Fall nicht reichen. Die Jünger kannten es durchaus. Sie hatten wahrscheinlich schon die Aufgabe, auch einzukaufen. Wir lesen es in Johannes 4. Die Geschichte am Samariterbrunnen kennt ihr, da sind die Jünger einkaufen gegangen. Das heißt, das war schon für sie eine bekannte Situation, jetzt einzukaufen. Aber hier war es klar, das Geld, selbst wenn wir so viel hätten, das würde nicht ausreichen. Und trotzdem belässt es Jesus bei dieser Herausforderung. Gebt ihr ihnen zu essen? Und ich glaube, das ist auch immer noch eine Herausforderung, in der wir heute auch noch stehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Oder das Gegenteil, entlass sie, schick sie weg. Das ist das große Spannungsfeld. Beides ist möglich. Ich habe ja schon kurz gesagt, in 2 Wochen kommt dieser Mann aus dem Iran hierhin und der hat es auch so ein Stück so erlebt. Er hat gesehen, dass die Flüchtlinge kamen, überwiegend aus Afghanistan und hat an Gott gefragt, was können wir tun oder was, Gott, tust du? Und dann auf einmal hat er den Eindruck gehabt, ja, was machst du? Setzt du dich ein? Das heißt, er hat sozusagen die Rückfrage bekommen oder die Ansage bekommen, gib ihnen zu essen, kümmere dich um sie. Und menschlich gesehen scheint ja auch erstmal alles für die Vorgehensweise der Jünger zu sprechen. Dass wir lesen als erstes, der Ort ist falsch, der Ort ist einsam, er ist öde. Ja, das ist also hier nicht ein Ort, wo es ein schönes Hotel gibt oder eine überdachte Halle da wäre, sondern es ist ein schlechter, ein unpassender Ort. Das heißt, die Jünger können eigentlich nur sagen, schick sie weg. Wir haben hier keine Möglichkeit, dass an diesem Ort die Menschen zu versorgen. Kann aber auch sein, dass es heutzutage auf uns zutrifft, dass wir sagen, ja, räumliche, örtliche Möglichkeiten sind an eine Grenze gelangt, deshalb schick sie weg, deshalb können wir nicht mehr machen. Oder müssen wir uns vielleicht verändern, um mehr Menschen zu erreichen, um effektiver zu sein? Klar, die Frage auch für uns steht ja durchaus im Raume, ist ein neues Gebäude eine sinnvolle Maßnahme? Und immer wieder in diesem Spannungsfeld, in der Frage, gebt ihr ihnen zu essen oder schick sie weg, entlass sie, wir können jetzt nichts tun, in Klammern, vielleicht wollen wir auch nicht mehr tun, aber das ist immer wieder dieses Spannungsfeld. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wie gehen wir damit um? Ich will damit nicht sagen, dass man immer eine Antwort darauf hat, aber Jesus zwingt hier seine Jünger zum Nachdenken erstmal. Er sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Die Zeit passt nicht, abends, menschlich gesehen, wäre es jetzt also wichtig oder richtig auch, dass sie nach Hause kommen und dass auch die Jünger sich ins Bett legen. Und ist bei uns nicht auch oft so? Die Zeit passt nicht, um sich in der Gemeinde zu engagieren. Ich habe noch anderes zu tun. Diese Aufgaben müssen erstmal erledigt werden. Die Zeit ist einfach ungünstig. Hier war die Zeit auch schlecht. Und deshalb war es richtig, menschlich gedacht, sie nach Hause zu schicken. Zeit ist ungünstig, deshalb schick sie weg. Oder vielleicht auch bei uns. Wir laden vielleicht manche gar nicht erst ein, weil wir denken, wir haben gar nicht die Zeit. Das geht nicht, wir können uns das nicht leisten, zeitlich. Zeit ist einfach unpassend. Das war damals so, es wird heute auch immer wieder so sein. Und trotzdem steht die Aussage Jesu, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist nicht alles, was wir als Christen schon tun sollen und dürfen. Jesus sieht die Nöte dieser Menschen und sagt einfach, wir haben da eine Verantwortung und nimmt seine Jünger damit rein. Die Jünger sagen, wir haben nicht genug Geld, die materiellen Möglichkeiten sind zu gering. Das, was ich am Anfang schon sagte, diese 200 Denare, das sind so etwa 8 Monate Lohn, eine große Summe, aber selbst das, wenn wir es gehabt hätten, ist eigentlich zu wenig. Deshalb schick sie weg, wir können dieses Problem nicht lösen, wir haben es vernünftig durchdacht, aber es geht nicht. Wir haben nicht genug Geld, die materiellen Möglichkeiten sind erschöpft. Und trotzdem stellen wir uns vor, dass dieser Satz von Jesus da steht wie so ein Monolith, so ein Stein. Kennt ihr vielleicht, so ein großer Stein in der Wüste, wo es sonst eben ist und Jesus knallt den so rein und sagt, gebt ihr ihn zu essen. Die sagen, wir haben nichts, wir haben nicht genug Geld, trotzdem bleibt es dabei. Auch wenn es nicht so ausdrücklich gesagt wird, ja, kannst du mir nicht, danke, auch wenn es nicht so ausdrücklich gesagt wird, aber es steckt natürlich auch dahinter, wie sollen wir das mit so wenig Männern, diese vielen versorgen? Wir haben nicht genug Mitarbeiter, wie sollen wir mit 12 Leuten jetzt hier Tausende versorgen? Da fehlen uns einfach die Kräfte, deshalb schick sie weg. Eigentlich bräuchten die Mitarbeiter Erholung, Einsamkeit, Ruhe. Jesus hat es ja auch gesagt, ruht ein wenig aus. Das darf man sicherlich auch nicht falsch verstehen. Selbstverständlich geht es nicht darum, dass wir uns verheizen. Das will Jesus ganz sicher nicht. Oder dass wir über unsere Kräfte arbeiten. Und es gibt genug Mitarbeiter und Menschen, auch in christlichen Gemeinden, die sind durch Dienste regelrecht verbrannt worden. Die haben vielleicht übertrieben oder haben die falschen Antreiber auch innerlich gehabt oder die haben zu viele Aufgaben wahrgenommen, was auch immer. Da können ja ganz, ganz viele verschiedene Punkte zusammenkommen. Das ist keine Frage. Das ist sicherlich immer sehr breit auch gedacht werden muss. Trotzdem bleibt die Aussage Jesu, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus sagt, ich habe Verständnis, auch für euch als Jünger. Ihr braucht Ruhe, ihr braucht Zeit für euch, ihr habt Bedürfnisse. Aber auf der anderen Seite ist die Not, es ist so viel zu tun. Und die oberste Maxime der Jünger darf jetzt nicht sein, meine Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Und ganz ehrlich, wenn wir Christsein ernst nehmen, dann bedeutet es eben auch Arbeit. Dann bedeutet es eben auch Anstrengung, dann bedeutet es eben auch Herausforderung und manchmal auch Zurückstellen von legitimen Bedürfnissen. Und Jesus macht uns Mut oder will aufzeigen, manchmal ist es richtig, Bedürfnisse zurückzustellen, um eben dieser Nöte willen. Und das kann es manchmal eben auch bedeuten. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt ein paar Monate her, ich bringe manchmal Gutachten, die ich mache, zum Versorgungsamt, so alle paar Wochen. Und dann nutze ich auch die Pause, die ich dann habe, um in der Stadt Mittag zu essen. Also da in Bielefeld, dann setze ich mich dann meistens in ein Café, esse dann Brötchen, das ist auch ganz nett da, also in das eine Café, wo ich da meistens gehe, da liegen auch Zeitungen und man kann Fernsehen gucken, die Nachrichten oder so. Das ist also ganz nett, von daher kann man da so eine halbe Stunde ganz gut verbringen. Und dann eines Tages oder einmal, als ich dann da zur Pause war, kam eine ältere Frau rein, so am Rollator und man merkte auch, die war psychisch auffällig, sprach auch so die Leute an, also sprach so laut einfach in diesen Raum rein. Und dann setzte sich da, also hat ihr Essen geholt, setzte sich da hin und hatte Messer und Gabel vergessen. War natürlich klar, die 5 Meter, die sie von ihrem Platz brauchte, um da zur Theke zu kommen, da hätte sie also 10 Minuten jetzt vielleicht nicht gebraucht, aber es hätte ewig lang gedauert. Und mir war völlig klar, als ich da saß, wenn ich die Frau jetzt anspreche und der Messer und Gabel bringe und mich auf sie einlasse, dann ist meine Mittagspause im Eimer. Ja, dann habe ich die Dame da und kann mich mit ihr unterhalten. Und trotzdem habe ich gedacht, das ist jetzt vielleicht doch dran. Ja, habe dann ihr Messer und Gabel gebracht, habe sie kurz angesprochen, freute sich, bedankte sich und fing auch gleich an. Ihr Mann sei verstorben, sie lebt im Seniorenheim und so weiter. Und trotzdem habe ich gedacht, es ist eigentlich richtig, mit ihr zu sprechen. Und ein paar Sätze später, von alleine, sagte sie, ja, wie das denn wäre. Sie würde abends immer zum Herrgott beten, sie wäre auch evangelisch, aber sie wäre sich nicht sicher, ob Gott Gebet erhört und so weiter. Da dachte ich, okay, es war richtig, mit der Frau zu sprechen. Mein Mittagessen konnte ich jetzt nicht in der Form, wie ich es mir gedacht hatte, genießen, aber es war trotzdem, glaube ich, eine gute Zeit. Manchmal ist es so, Gott erwartet, dass wir unsere Bedürfnisse zurückstellen, damit andere Menschen eben in ihrer Not zumindest ein bisschen begegnet wird. Manchmal bedeutet es auch, dass unsere Pläne geändert werden. Das ist teilweise auch im letzten Punkt schon enthalten gewesen, aber es beinhaltete ja auch eine Änderung der Pläne. Der Plan war, wir machen eine nette Bootsfahrt, dann gönnen wir uns einen schönen Tag am Strand, grillen dort ein bisschen, das Ganze ist einsam, es ist für uns und ist eine gute Geschichte. Und daraus wurde nichts. Der Plan wurde komplett umgeschmissen. Die Menschen hatten sie ja wegfahren gesehen, waren ihnen hinterhergelaufen. Und so gut wie die ursprüngliche Absicht auch war, so war sie jetzt eben nicht mehr angebracht, sondern die Pläne mussten geändert werden. Die mussten den Tagesablauf komplett umschmeißen, weil Jesus eben dieses Erbarmen mit den Menschen hatte und sagt, da sind Nöte. Und jetzt können wir nicht einfach bei uns bleiben und das weitermachen, was wir ursprünglich geplant hatten. Das ist auch die Frage für mich, darf Jesus deine oder auch meine Pläne oder auch unserer Gemeinde ändern? Oder müssen die Dinge so weiterlaufen, wie sie vorgedacht sind, egal wie sich Situationen entwickeln oder wie sich Situationen ergeben oder Nöte es erforderlich machen? Und das ist häufig der Fall. Kann sein, eine Lebenskrise bei jemandem, bei dem wir schnell Hilfe anbieten müssen, wo wir nicht einfach in der Planung weitermachen können. Ein Sonntag nach dem Gottesdienst, vielleicht eine spontane Einladung zum Mittagessen oder zum Kaffee trinken. Oder im Größeren, was wir hier haben, Migranten, die zu uns gekommen sind, mit vielen Hunderttausend nach Deutschland. Auf einmal ist so eine Herausforderung da und die betrifft viele Gemeinden. Wir hatten ja letzte Woche auch das internationale Café zum dritten Mal. Und das war ganz spannend für uns. Da kam, ich hatte das jetzt gar nicht so erwartet, dass es so viele werden, aber ich war mit der Dalal, das ist eine Mitarbeiterin, die auch Kinderarbeit dort macht, und auch der Celine hier aus unserer Gemeinde. Wir sind da rübergegangen zur Adenauerstraße und haben geguckt, ob ein paar Kinder einfach mitwollen oder auch noch Erwachsene zum Einladen sind. Naja, jedenfalls kamen dann auf einmal nachher 50, 60 hier im Pulk an. Und wir mussten auf einmal, Tore hatte, glaube ich, so für 5 Kinder irgendwie geplant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also musste man auf einmal verzehnfachen die Sache. Es sind nicht 5.000 gewesen, also von daher hielt sich das noch in Grenzen. Aber auf einmal mussten wir doch anders gestalten. Ich habe leider die Bilder nicht mit, also ich habe sie eigentlich mitgebracht, aber irgendwie sind die auf einem anderen Stick gelandet, sodass ich sie nicht dabei habe. Sonst hätte ich noch ein paar Bilder gezeigt. Aber die Bilder konnten auch nur in geringem Umfang natürlich das darstellen, wie es dann tatsächlich war. Aber auf einmal ist so eine Situation da. Kinder, um die man sich kümmert. Ich fand die auch zum Teil anstrengend. Ich musste also hier ein bisschen an der Tür stehen, damit die jetzt hier nicht wie Heuschrecken in das Gemeindehaus hier rein oder in das Gebäude hier reingekommen wären. Also ich habe mir auch gedacht, Mensch, ja, was mache ich denn mit denen? Schick die am besten weg. War durchaus auch ein Gedanke von mir. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt Kindermitarbeiter in dem Sinne. Also so deine Arbeit, sehr bewundernswert, aber wenn ich das machen müsste, da hätte ich schon Schwierigkeiten nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich. Und ich habe durchaus den Gedanken gehabt, ja, am besten wegschicken oder soll sich irgendjemand drum kümmern. Aber vielleicht ist es eine Aufgabe, in welcher Form auch immer. Ja, die Kinder waren da und auf einmal ist eine Not da und man erkennt es auch. Und ich habe auch gemerkt, unsere Mitarbeiter, unsere, die sich auf die Kinder eingelassen haben, nehmen das also als Not wahr. Oder auch Celine, die schon mit den Kindern auch arbeitet zum Teil oder einige von ihnen kannte oder kennt, die nimmt das auch als Not wahr. Das sind Menschen, die brauchen Hilfe, Orientierung und wir können nicht einfach sagen, ja, wir machen so weiter wie vorher. Macht euch Gedanken, das ist das, was Jesus auch hier sagen will. Nochmal die Stelle in Johannes 6, wo die Parallelstelle ist. Dort ist ganz interessant, wie das dort ein bisschen ergänzend berichtet wird. Johannes 6, Vers 5-7 praktisch. Dort sagt Jesus, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Jetzt kommt's, dies sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete, für 200 Denare Brot reiche nicht für sie hin, sodass jeder auch nur ein wenig bekomme. Das heißt, Jesus will uns auch ein Stück auf die Probe stellen, unser Denken auch erweitern oder uns zum Nachdenken bringen. Und erstmal ist es ein Schock, gebt ihr ihnen zu essen, aber dann soll unser Denkapparat in Gang kommen. Und das haben viele erlebt, auch in der Kirchengeschichte. Ja, ich habe mich so ein bisschen an die Heilsarmee in dem Zusammenhang erinnert. 1880, so um den Dreh rum, haben die in London ihre Arbeit angefangen mit Armen. Und die Kirchen, Gemeinden haben durch die Bank gesagt, es ist nicht möglich, diese Menschen zu erreichen. Das ist zwar eine Riesennot, Alkohol und so weiter, Armut, bitterste Armut. Und da haben die Kirchen und Gemeinden gesagt, da können wir nicht helfen. Selbst der Staat hat gesagt, was sollen wir da groß machen? Und die Heilsarmee ist hingegangen. Sie hat Möglichkeiten geschaffen und die Heilsarmee-Gottesdienste waren gefüllt. Und sie haben viele Tausende von Menschen erreicht. Sie sind hingegangen, sie haben sich dieser Aufgabe gestellt und auf einmal haben sie gemerkt, wie sich das vermehrte. Oder auch ihr von der KEB, wenn ich das jetzt so höre, da sind riesengroße Nöte. Und trotzdem sagt ihr nicht, das sind zu viele Kinder, was sollen wir da machen? Trotzdem habt ihr den Eindruck, wir wollen da hingehen, wir brauchen Mitarbeiter, Wir setzen uns ein und Gott öffnet Türen. Auf einmal ist es möglich, in Schulen Kinder zu unterrichten, Kinder zu erreichen. Und ihr habt euch da nicht einfach zurückgezogen und gesagt, ist egal, wir können da nicht viel machen. Oder wenn, müsste sich der Staat drum kümmern, da Orientierung geben. Nein, sondern auch in der KEB Bulgarien und auch in anderen Ländern habt ihr das als Aufgabe angesehen. Gesagt, ja, wir wollen was tun, hier sind Nöte da, hier sind Menschen, die auf uns warten oder die das brauchen. Und vom ersten Schock geht Jesus jetzt eigentlich im zweiten Schritt zur Konkretisierung. Wie kann das praktisch umgesetzt werden? Jesus lässt da nicht locker. Jesus will, dass die Jünger sich Gedanken machen, dass sie kreativ werden, dass sie das Unmögliche eigentlich wagen. Und man hat auch den Eindruck, die Hirnwindungen der Jünger kommen langsam in Gang, wenn auch noch nicht so richtig. Aber wenn es bleibt noch so bei der nüchternen Feststellung, was ich gerade gelesen hatte, wir haben nicht genug. Selbst eine größere Geldmenge würde nicht ausreichen. Aber der Prozess ist angestoßen. Die Jünger müssen jetzt irgendwie darauf reagieren. Und ich glaube, dass hier Jesus von seinen Jüngern einmal will, dass sie kreativ werden, dass sie nachdenken. Was können wir jetzt überhaupt tun? Not macht ja auch erfinderisch, das ist gar kein schlechtes Sprichwort. Manchmal sind Herausforderungen ja nicht nur etwas, was uns unsere Begrenzungen aufzeigt, sondern einfach auch Möglichkeiten dann in uns wachrufen soll, um Neues zu wagen. Ich glaube, dass Jesus auch hier den Glauben herausfordert, somit auch von uns. Es ist richtig, nüchtern und sachlich die Dinge zu beurteilen, so wie hier, aber Jesus will zusätzlich, dass sie auch ihm vertrauen, dass sie seine Möglichkeiten auch erkennen und in den Blick bekommen. Hans-Georg, weiß ich nicht, vor 3 Wochen oder so hast du uns ja die Predigt gehalten, Glaube macht den Unterschied. Das will Jesus ihnen hier auch deutlich machen. Es ist richtig, dass ihr nüchtern und sachlich an die Dinge drangeht, aber bedenkt es auch von der größeren Sicht aus dem Wort Gottes her, aus dem Vertrauen zu mir. Und ich glaube, Jesus will vor allen Dingen unser Herz haben und da war bei Jesus Erbarmen da. Er hat ein Hirtenherz, er hat gesehen, da sind Menschen, die brauchen Hilfe, die haben Nöte, die haben keine Orientierung und das tat ihm leid, das tat ihm in der Seele weh und er wollte nicht einfach an ihren Nöten vorbeigehen und Jesus wollte seine Jünger da hineinnehmen. Und ich denke, Jesus hat sich hier auch als sehr guter Pädagoge gezeigt. Hier sind ja auch einige Lehrer, ich denke, ihr seid alle sehr gute Lehrer und an der Schule ist es vermutlich so, zumindest früher war das noch ein bisschen so, aber dass ihr nicht einfach nur eine Aufgabe stellt und die Lösung zack hinsetzt, sondern dass ihr versucht, einen Lösungsweg zu erarbeiten. Das heißt, die Schüler in Prozess reinzunehmen, damit sie nachdenken und versuchen, dann am Ende eine Lösung zu finden, ohne sie gleich vorzusetzen. Ich glaube, das will Jesus hier auch. Er will sie zum Nachdenken bringen und zeigen, wie können wir jetzt dieser Situation begegnen. Jesus selber wusste, das lesen wir, haben wir gerade gelesen in Johannes 6, er wusste, was er tun wollte und was er beabsichtigte. Und das entsprechende griechische Wort in Johannes 6, das ist nochmal ganz interessant, wenn wir nochmal zu diesem Text, dem Paralleltext aus Johannes 6 switchen, das ist ganz interessant, dort steht ja eigentlich, oder wir lesen so, dass Jesus selber also dies sagt er, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Das entsprechende griechische Wort, zumindest was ich so nachgelesen habe, heißt aber jetzt nicht nur einfach wollen, sondern von der Bedeutung her eigentlich nach dem Willen Gottes tun müssen. Das heißt anders ausgedrückt, Jesus wusste, was er in dieser Situation nach dem Willen Gottes tun musste. Also nicht nur, was er grundsätzlich wollte, sondern in diesem Fall, wie er sonst auch, stimmte sein Wille mit dem Willen Gottes überein. Aber das ist das Entscheidende. Er wusste, das ist der Wille Gottes und den will er tun. Und darum geht es über alle konkreten Nöte hinaus, über alles Vordergründige manchmal auch, was uns vielleicht wichtig erscheint. Und auch konkrete materielle Nöte oder wie hier Hunger, Brot, das wird hier in der Bibel nicht abgewertet, sondern das ist auch ganz wichtig. Und trotzdem darüber hinaus zu sehen, was ist der Wille Gottes und diesen zu tun. Und das ist auch letztlich aus dieser Geschichte dann ableitbar. Der Wille Gottes, noch darüber hinausgehend, besteht letztlich darin, dass die Menschen den Messias erkennen, ihn, Jesus, als den Retter erleben. Denn hier sollte ein Speisungswunder geschehen. Und das war damals auch eine Bestätigung im Sinne eines messianischen Wunders. Das heißt, dass Jesus eben dieser verheißene Messias ist. Und wir finden bereits bei Elia und Elisa, also alttestamentlichen Propheten, wunderbare Speisungen oder Brot oder Vermehrungen von Speise. Elia und Elisa waren ja auch so Art Vorboten nach Maleachi 3 auf Jesus, den Messias, auf die messianische Zeit. Und das war in der jüdischen Tradition auch so, dass dort Speisungswunder erwartet wurden. Also wenn Jesus hier ein größeres Speisungswunder tut, als es Elia und Elisa getan hatten, dann sollte auch deutlich werden, er ist der Messias, er ist der, der verheißen wurde. Es geht also im Endeffekt darum, dass die Menschen Jesus als den Retter erkennen, der den neuen Bund eingeleitet hat, der die große Verheißung des Alten Testaments erfüllt, dass völlige Sündenvergebung möglich ist. Das, was wir gerade auch gehört haben, ganz am Anfang schon vom Sündenfall, dass Jesus der Retter ist, dass wir durch ihn ein neues Herz bekommen. Und das heißt für uns übertragen, wir sind mit hineingenommen, dass wir den Willen Gottes tun sollen, was nichts anderes letztlich heißt, erstmal im Großen Jesus groß zu machen, auf ihn hinweisen, die Menschen in ihrer Not zu ihm bringen. Und das ist sicherlich breit und ganzheitlich zu verstehen. Jesus gibt ihnen hier als guter Hirte Orientierung, Lehre, Wegweisung, aber eben auch Brot, also das Lebensnotwendige, was sie ganz natürlich brauchen. Aber darüber hinaus will er viel weitergehend hinweisen und aufzeigen, es geht um eine lebendige Beziehung zu ihm, sodass Jesus sogar in Johannes 6, Vers 48 sagen kann, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Eigentliche, ich bin der Eigentliche, auf den es ankommt. Und damit zeigt sich schon, Jesus verlangt von uns eigentlich gar nicht das Unmögliche, denn das kann nur er tun. Wir sollen nicht das Unmögliche tun, das kann nur er tun, sondern dass wir zunächst nüchtern und ehrlich uns anschauen, was wir haben. Und das ist nach unserem Empfinden zugegebenermaßen oft wenig im Vergleich zu dem, was wir eigentlich bräuchten. In Johannes 6, Vers 9 steht ja auch, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon unter so viele? Was ist das schon bei so vielen Menschen? Was können wir schon groß tun? Aber die 5 Gerstenbrote, die 2 Fische sind da. Und damit ist es auch eine ganz berechtigte Frage, was ist das für so viele? Aber in einem ganz anderen Licht erscheint die Sache, wenn Jesus ins Boot kommt. Wenn wir es plus Jesus nehmen, dann kann daraus unendlich viel werden. Und das ist das Entscheidende. Petrus und Johannes, ihr kennt vielleicht die Geschichte in der Apostelgeschichte, sehen einen Lahmen vor dem Tempel, der dort bettelt. Und sie sagen dann, Silber und Gold haben wir nicht. Das hätte er erwartet. Das heißt, sie sagen, das haben wir nicht. Wir haben vieles nicht oder haben da gar nicht viel zur Verfügung. Aber das, was wir haben, ist, steh auf im Namen Jesu und geh. Das heißt, sie ziehen in eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er hatte dann die Möglichkeit, ja auch wieder Gemeinschaft zu haben. Das steckt ja dahinter. Er konnte in den Tempel gehen, vor dem er vorher nur bettelte. Und jetzt hatte er Gottes Gemeinschaft mit dem Volk Gottes, war zum Glauben gekommen. Das heißt, sie konnten Jesus weitergeben und damit hatten sie das Größte, was wir weitergeben können. Und das will Jesus uns hier zeigen. Stell das Wenige, das du hast, Jesus zur Verfügung. Vielleicht ist es wenig Zeit, aber dann lässt Jesus auf jeden Fall und trotzdem Herr über deine Zeit sein. Vielleicht hast du nur ein klappriges Auto, dann stell das Jesus zur Verfügung. Ja? Vielleicht hast du auch nur ich kann vielleicht nur eine kleine Andacht in der Jungscha halten, aber dann mach das, egal in welchem Bereich, stell das, was du hast, was du kannst, selbst wenn du denkst, das ist wenig, Jesus zur Verfügung. Gib Jesus das Wenige, was du hast, aber das will er auch haben. Und letztlich will er es uns zurückgeben, damit wir es in seinem Namen dann weitergeben können in seinem Segen. In Markus 6, ich lese nochmal die Stelle, von Vers 38 an bis 42, aber er sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter allen. Das heißt also, wenn wir das hier sehen, dann geht es darum, dass wir Jesus das geben, was wir haben. Und Jesus kann daraus Segen entstehen lassen. Er gibt es uns zurück, damit wir es weitergeben. Wenn wir es für uns behalten würden, dann kann es gut sein, dass es verkümmert. Dann bringt es keinem was, sondern wir sollen es vertrauensvoll in die Hände Jesu legen und er kann daraus viel Gutes entstehen lassen. Und wir sehen ja hier auch, Gott, Jesus ist ein Gott der Fülle, ist ein Gott des Segens, er will weitergeben, aber er braucht auch uns als seine Jünger dazu. Wir sollen in seinem Namen austeilen und weitergeben. In Israel gibt es 2 größere Seen. Das ist der eine, ist der See Genezareth, der ist sogar hier beschrieben. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich, ihr kennt die bestimmt. Der eine ist der See Genezareth, der hat einen natürlichen Zufluss und auch einen Abfluss. Das heißt, das Wasser fließt rein durch den See Genezareth hindurch und auf der anderen Seite praktisch wieder raus und bewässert dann das Jordantal. Ein sehr fruchtbares Gebiet, frisch, voller Leben, Landwirtschaft ist dort möglich. Auf der anderen Seite kennen wir das Tote Meer. Auch das hat einen Zufluss, aber es hat keinen Abfluss. Es befindet sich in einer tiefen Senke und dort verdampft einfach das Wasser. Es hat keinen Abfluss, der See versalzt zunehmend und hier ist kein Leben möglich. Und ich denke, das ist ein gutes Bild. Welchem See gleichen wir? Welchem See gleiche ich? Welchem See gleichst du? Jesus will, dass wir eigentlich diesem See Genezareth gleichen. Wir empfangen und geben dann auch weiter und nicht diesem toten Meer, wo es wirklich dann irgendwann tot und salzig und zerstört ist. Und natürlich kann man sich manchmal fragen, was können wir angesichts der großen Herausforderungen dieser Welt tun? Aber Jesus sagt als erstes, gib mir das, was du hast. Und wenn es nur wenig ist, aber das kann weiter vermehrt werden. Und dann setzt es in meinem Namen unter meinem Segen ein. Und Gott will dann auch seinen Segen schenken, denn er sieht die Not der Welt in den äußeren Dingen, aber auch vor allen Dingen geistliche Not, dass die Menschen eine Beziehung zu ihm, zu Jesus als dem Herrn, als dem Retter, als dem Messias brauchen. Das, was uns geschenkt ist, sollen wir nicht für uns behalten, sondern großzügig, großherzig weitergeben, es einsetzen für Jesus, damit er angenommen und letztlich groß gemacht wird. Und ja, damit möchte ich schließen. Bedanke mich auch nochmal gerade für das, was du von der KEB uns weitergegeben hast. Ich denke, das war ein sehr gutes Beispiel dafür. Amen. Ich würde gern zum Abschluss noch beten, wenn ihr dazu aufstehen mögt, jeder, der kann. Und einfach bewertet das Gebet auch so, dass ihr euch auch hineinnehmen lasst und dort, wo ihr sagt, ich möchte mich wieder neu als Werkzeug Gottes zur Verfügung stellen, dass das im Gebet einfach, was ich spreche, auch so ein Stück zum Ausdruck kommt und wenn ihr wollt, dass ihr das innerlich auch mitbetet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Text aus dem Markus-Evangelium oder letztlich aus allen Evangelien mit der Speisung der 5000. Danke, dass du uns dort ein Beispiel gegeben hast und es ist sicherlich auch eine Herausforderung, denn wir sollen zu essen geben, wir sollen weitergeben, wir sollen ja einfach uns der Nöte der Menschen annehmen und ja einfach Erbarmen mit ihnen haben. Herr Jesus, und wir wollen uns dir neu zur Verfügung stellen und wollen Werkzeuge für dich sein, Herr Jesus, dass wir zu Menschen werden, die das, was wir haben, selbst wenn es wenig ist, vielleicht sind es wirklich nur 5 Brote und 2 Fische, aber die wollen wir dir weitergeben. Wir wollen das, was in unserem Leben schon da ist, das wollen wir dir geben, damit du es nehmen kannst und dass daraus Segen entsteht. Und wir wollen uns an dieser deiner Aufgabe, an deiner Sendung für die Welt, in die Welt hinein beteiligen, Herr Jesus. Wir wollen nicht uns zurückziehen, wir wollen nicht wie das tote Meer werden, wo es einfach versalzt und wo das Wasser verdampft, das Gute verdampft, sondern wir wollen, dass Leben geschieht und ja, dass vieles Gute in deinem Namen geschehen darf, Herr Jesus. Und wir wollen vor allen Dingen, dass du groß gemacht wirst, dass Menschen dich persönlich erkennen, eine lebendige Beziehung zu dir bekommen, erkennen, du bist der Messias, du bist der Retter, du bist der, der unsere Sünde vergibt und uns zum Vater zurückbringt. Herr Jesus, so danken wir dir für dein Wort, danken dir für die Inspiration, die wir daraus beziehen können und wir bitten dich um deinen Segen für den Rest der Woche und bitten dich, dass du uns gebrauchst, in kleinen Schritten, im Größeren, dort, wo du uns die Aufgaben und die Nöte vor die Füße stellst. Amen.